erleben, aber zum anderen auch wieder ermutigend, was sie erleben. Fiedler und ich, wir haben vorher gesprochen, irgendwie ist uns gestern so bewusst geworden, als wir dort waren, ein paar andere waren auch noch dabei, aber dass wir gesagt haben, wir hätten noch mehr Werbung machen sollen, weil es war so gut. Und deswegen, ich will es einfach jetzt schon sagen, wenn das nächste Jahr wieder ist, lade euch herzlich ein, ich weiß nicht, wo es sein wird, aber lade euch herzlich ein, mit dabei zu sein. Aber jetzt zu unserem Thema Stille auf Gott hören. Das ist so unsere letzte Predigt in dieser Gebetsreihe. Bisher ging es immer darum, was wir Gott sagen. Also ganz unterschiedliche Dinge. Zum einen, dass wir in Gemeinschaft beten, dass wir klagen dürfen, dass wir danken, dass wir bitten. Also es ging um dieses, was wir Gott sagen. Und heute geht es um das, dass er was zu uns sagen darf. Und ich weiß nicht, was du sagen würdest. Es ist ja so, dass Gott normalerweise nicht so akustisch hörbar zu uns redet. Was würdest du sagen? Wie redet Gott zu dir? Wie macht Gott das konkret, dass er dir was sagen darf? Jetzt jeder so für sich, kann er sich's überlegen. Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir gedacht, manchmal, wenn ich bete, wenn ich zu Gott rede, dann habe ich schon so einen Eindruck, dass Gott mir irgendwie was so in den Kopf gibt und dass er da zu mir redet. Manchmal ist es einfach durchs Bibellesen, manchmal durchs Hören einer Predigt. Und dann ganz oft eben, wenn es irgendwie so diese Zeiten der Stille gibt. Aber mit den Zeiten der Stille ist es wirklich nicht so einfach. Annika, danke, dass du uns so lieb da reingenommen hast, dass wir uns da heute damit beschäftigen können. Auch wenn jetzt heute so Sommerfest ist, vielleicht auch nicht so gerade das, wo wir sagen würden, das ist so das stille Tag heute. Aber wir nehmen beides mit rein, die Stille und das fröhliche Feiern, beides darf sein. Ich möchte uns gleich einen Text lesen aus dem Markus-Evangelium, und zwar aus Kapitel 1. Ich möchte uns kurz sagen, was so davor war. Beim Markus-Evangelium ist es so, dass der Markus gleich voll einsteigt, und zwar mit Johannes dem Täufer. Also er erzählt nichts von Jesu Geburt und so, sondern er beginnt gleich so in diesem Zeitpunkt, wo Jesus vielleicht schon 30 Jahre alt war, und der vor Jesus da war, war Johannes der Täufer, von dem berichtet er. Und dann berichtet er von Jesus, wie Jesus sich taufen lässt und wie er dann seine ersten Jünger beruft und dann wie er nach Kapernaum kommt. Und schon Markus 1, 21 und folgende ist eben dieser Bericht, wie Jesus in der Synagoge von Kapernaum predigt. Und dann steht da dabei, dass die Leute irgendwie baff sind. Weil, so steht da, er lehrte mit Vollmacht, nicht so wie die Schriftgelehrten. Also ganz am Anfang, das so die ersten Male, wo Jesus irgendwie was verkündigt hat, haben die Leute schon gemerkt, oh, bei dem ist irgendwas anders. Der hat was zu sagen, er lehrt mit Vollmacht. Und nicht nur das, gleich danach wird beschrieben, dass da ein Mann mit einem unreinen Geist war, mit einem Dämon oder so. Und was macht Jesus? Er treibt diesen Dämon aus. Und die Leute sind erst recht begeistert und sagen, hey, wer ist das, dass selbst Dämonen ihm gehorchen müssen? Und dann kommt er nach Hause sozusagen, nämlich zu Simon und Andreas. Da war Jesus zu Gast, wahrscheinlich mit allen Jüngern. Simon und Andreas, diese zwei Brüder, Simon, der dann Petrus genannt wurde. Und dort ist es so, auch nicht jetzt ausruhen angesagt, sondern die Schwiegermutter von Simon ist krank. Was macht Jesus? Er heilt sie. Und das spricht sich wohl auch noch rum im Dorf. Und das Ende der Geschichte ist das, was ich euch vorlesen möchte. Es geht uns dann um einen anderen Text, aber das möchte ich uns noch vorlesen. Am Abend nach Sonnenuntergang brachte man alle kranken und von Dämonen besessenen Menschen zu Jesus. Vor dem Haus versammelte sich eine große Menschenmenge. Leute aus ganz Kapernaum waren gekommen. Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und befahl vielen Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Also wir merken so, gell, am Anfang dieser Zeit von Jesus, da läuft es richtig, nachdem er 30 Jahre so relativ unbedeutend war, geht es jetzt richtig los. Und eben, man könnte sagen, er ist so richtig im Flow, da ist irgendwie so Erweckungszeit, also da geht es richtig voran. Kurz davor hat er gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, ist angebrochen, also hier geht richtig was. Und jetzt lese ich euch vor, wie es weitergeht. Ganz früh, es war noch Nacht, stand Jesus auf und ging allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Doch er entgegnete: Lasst uns von hier weggehen. Wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und so zog er durch das ganze Gebiet von Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb bei vielen Menschen Dämonen aus. Also versetzen wir uns nochmal so rein, dieser eine Tag, den ich uns gerade geschildert habe, wo es voll rund ging, Jesus lehrte in der Synagoge und heilte Simons Schwiegermutter und dann die ganzen Leute, die da am Abend kamen und trieb Dämonen aus und so. Und jetzt, was macht Jesus am nächsten Tag? Er steht früh auf, als es noch dunkel ist, und geht an eine einsame Stätte, um zu beten. Und als dann Simon und die anderen kommen und ihn endlich finden, da sagen sie ihm: Hey, die Menschen fragen nach dir. Natürlich, ja, gestern war ja der Wahnsinnstag, jetzt muss es doch so weitergehen. Und ich habe mir so überlegt, also Jesus stand auf, bevor es hell wurde. Keine Ahnung, wann das war, vielleicht 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens, irgendwann um den Dreh. Dann, als die kommen, sagen sie, die Leute fragen nach dir. Ich weiß es nicht, wie das in Israel so üblich war, wann die nach Jesus gesucht haben, aber ich denke es mal, vor 7 oder 8 Uhr war es wahrscheinlich nicht. Und bis die ihn dann gefunden haben, war es 8 oder vielleicht 9. Also Jesus war auf jeden Fall ein paar Stunden so in der Stille mit Gott allein. Und wenn Jesus diese Stille gesucht hat mit Gott, seinem Vater, wie viel mehr haben wir es nötig, diese Stille zu suchen? Alle fragen nach dir, so sagt Simon und die anderen. Ich habe mir überlegt, was wäre so meine Reaktion, wenn ich jetzt Jesus wäre? Wahrscheinlich würde ich so denken, ja klar, natürlich. Es läuft ja gerade auch, es geht ja so richtig los. Und natürlich, ich komme mit nach Kapernaum, weil, also wie gesagt, wenn ich jetzt Jesus wäre, ohne mich läuft es ja nicht. Natürlich komme ich mit, es muss ja weitergehen. Hier steppt der Bär, ich packe mit an. Aber wie reagiert Jesus? Er sagt: Lasst uns von hier weggehen. Wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Lasst uns von hier weggehen, das ist doch irgendwie der Knüller. Warum geht Jesus nicht nach Kapernaum zurück, wo es gerade so gut läuft dort? Wäre das verkehrt gewesen? Ich weiß nicht, grundsätzlich vielleicht nicht, aber ich nehme an, dass er in der Stille von seinem Vater gehört hat, dass nun die anderen Städte dran sind. Und da merken wir auch schon, warum die Stille so wichtig ist. Nämlich, dass wir von Gott immer wieder hören, was dran ist. Gerade auch in den Zeiten, wo es gut läuft. Gerade auch in Zeiten, wo Gott am Wirken ist, ist es so wichtig, dass wir in der Stille hören, was dran ist, weil vielleicht Gott noch mal was anderes vorhat als das, was so irgendwie auf der Hand liegen würde. Und deshalb will ich einfach dir und mir sagen, nimm dir Zeiten der Stille. Nimm dir diese Zeiten, wo du auf Gott hören kannst. Jetzt, wie gesagt, wenn das immer so einfach wäre, gell? Ich glaube, viele von uns stehen so in der Mitte des Lebens und es ist einfach unheimlich viel los, es ist unheimlich viel zu tun. Zum einen ist man bei der Arbeit gefragt, zum anderen sind es die Kinder, die Zeit brauchen. Das Engagement in der Gemeinde ist wichtig. Bei anderen sind es vielleicht die Eltern, die alt geworden sind und nach denen man zu gucken hat und irgendwie Lösungen finden muss. Im Blick auf Wohnung oder Haus gilt, es gibt immer was zu tun. Und so könnte man weitermachen. Es ist einfach unheimlich viel zu tun. Und es ist eine echte Herausforderung, sich Zeiten der Stille zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir es uns nicht fest einplanen, dann wird es auch nicht klappen. An der Stelle hat mir vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren ein Rat geholfen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber derjenige hat Folgendes gesagt: Nimm dir einmal in der Woche eine stille Stunde, nimm dir einmal im Monat einen stillen Tag und nimm dir einmal im Jahr eine stille Woche. Hohe Ansprüche, gell? Und ganz wichtig, es geht nicht darum, dass wir jetzt uns irgendwelche Lasten auferlegen, die wir nicht tragen können. Aber ich fand das ein interessanter Punkt. Und tatsächlich, ich will euch ein bisschen erzählen, wie es bei mir ist. Ich habe mir damals vorgenommen, so einmal in der Woche eine stille Stunde zu machen. Und eine Zeit lang habe ich es ganz gut hinbekommen. So einmal in der Woche, ich bin dann gern spazieren gegangen, so einfach eine Stunde ungefähr zu spazieren und so Gott zu fragen: Gott, hast du mir was zu sagen? Gibt es was, was ich nicht sehe, wo du mich darauf hinweisen möchtest? Zurzeit kriege ich es nicht hin. Jetzt beim Vorbereiten der Predigt habe ich mir gedacht, ich will es wieder probieren. Und vielleicht schaffe ich es nicht jede Woche, aber vielleicht 14-tägig. Und das fände ich schon mal gut. Stiller Tag, einmal im Monat, habe ich nie hingekriegt. Also zumindest nicht regelmäßig. Vielleicht mal so zwischendurch mal ein, zwei Mal im Jahr oder so hat es vielleicht auch geklappt. Aber das war irgendwie nicht so mein Ding. Aber was ich damals begonnen habe, war dieses einmal im Jahr, nicht eine stille Woche, aber stille Tage. Das heißt für mich so drei stille Tage. Das kann unterschiedlich aussehen. Eine Zeit lang bin ich auf so ein Zeltplätzchen gefahren, wo sonst Zeltlager stattfinden. Und da war ich dann allein, weil kein Zeltlager war, und habe da gezeltet. Und da war ich wirklich so mit Gott und mir allein. Jetzt zurzeit ist es eher so, dass ich nach Wildberg ins Haus Sarun fahre. Da bin ich dann nicht so allein, da sind andere Gäste auch da. Aber trotzdem, ich habe Zeit mit Gott und mir allein. Also es ist einfach so ohne Familie. Meine liebe Frau ermöglicht mir das immer so einmal im Jahr. Und das finde ich richtig wertvoll. Einmal im Jahr so drei Tage zu haben, wo es darum geht, Gott zu fragen: Gott, willst du mir was sagen? Und ich will es, wie gesagt, euch nicht irgendwie als sowas aufdrücken, dass ihr das machen müsst, aber ich möchte es einfach vorstellen. Vielleicht sagst du ja, das eine oder andere wäre für mich auch gut. Und ein bisschen ist jetzt schon angeklungen, was man so machen kann in stillen Tagen oder in so einer stillen Stunde oder an einem stillen Tag. Vielleicht ist es für dich aber trotzdem ein bisschen die Frage, was ist das genau? Also, das eine, habe ich schon gesagt, ist einfach so meine Frage an Gott: Willst du mir was sagen? Egal, ob es jetzt stille Stunde ist oder diese stillen Tage. Gibt es irgendwo eine Stelle, wo ich blind bin und wo ich so in meinem Hamsterrädchen laufe und wo ich einfach nicht sehe, was dir wichtig wäre? Zum anderen habe ich mir so zur Angewohnheit gemacht, wenn ich so eine stille Stunde mache, dass ich mir dann Johannes 15, 1 bis 8 aufsage. Ich bin nicht der, der allzu viel auswendig kann aus der Bibel. Das finde ich schade, aber das ist nicht so meine Stärke. Aber immerhin Johannes 15, 1 bis 8 habe ich mal auswendig gelernt. Das ist das, wo Jesus davon spricht, dass er der wahre Weinstock ist. Und so dieser Kernvers ist der Vers 5, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, doch ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist so eine gute Erinnerung, ja, bei allem, wo wir uns reinhängen und so in Gottes Sache, ohne Jesus geht nichts. Diese Verbindung zu Jesus ist das Entscheidende. Also das sage ich mir auf, Johannes 15, 1 bis 8. Und dann, wenn ich eben stille Tage habe, da überlege ich mir manchmal im Voraus schon, über was will ich besonders nachdenken oder welches Buch will ich da lesen. Meistens habe ich ein paar Bücher dabei und schaffe es dann doch nur eins zu lesen, aber immerhin eins. Und so ist es auch eine gute Zeit, mal umzulesen. Und ganz ehrlich, es sind meistens nicht die Wahnsinnserkenntnisse, die mir da kommen. Und es ist jetzt nicht, dass Gott so mordsmäßig hier in mein Leben hineinspricht und jetzt weiß ich wieder, ah ja, das ist die Richtung. Aber trotzdem, wenn ich so auf diese 20 Jahre zurückschaue, wo ich diese stille Tage mache und diese stille Stunde zum Teil, würde ich sagen, es war kein einziges Mal umsonst. Es war kein einziges Mal vergeudete Zeit, sondern es war insgesamt einfach gut. Und ich würde sagen, so im Großen und Ganzen hat Gott mich schon geleitet durch diese Zeiten. Auch wenn es nicht so dieser Zettel vom Himmel ist oder so. Es ist doch dieses Hören auf Gott. Und wenn du sagst, eigentlich wäre es gut, sowas zu machen, dann bitte ich, Tag oder stille Tage, stille Woche, plan es dir ein, weil wenn du es nicht einplanst, dann wird es nicht geschehen. Aber wenn dir das wichtig ist, dann plan es dir ein. Jesus macht es uns vor, die Stille zu suchen. Und ich finde es immer noch irgendwie erstaunlich, weil ich mir so denke, hey, Jesus, er ist doch selbst Gott. Er ist doch ohnehin so mit Gott direkt im Kontakt. Er gehört ja so zum dreieinigen Gott. Warum braucht das überhaupt? Aber irgendwie, er macht es, und vielleicht auch, um uns damit ein Beispiel zu geben, er nimmt sich diese Zeit der Stille, und dann ist gut, wenn wir es auch tun. Aber nicht nur er, sondern Gott selbst macht es auch vor. Im Alten Testament lesen wir davon, und das möchte ich uns noch nennen, nämlich wo sucht Gott die Stille? Gleich ganz am Anfang der Bibel, nämlich nach der Schöpfung. 1. Mose 1 wird uns die Schöpfung berichtet, und dann 1. Mose 2 heißt es, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Also Gott erschafft die Erde, Riesenwerk, und dann ruht er aus. Also wahrscheinlich geht es uns allen so, dass wir sagen, irgendwie, es ist nie vollendet. Wir sind nie fertig. Es gibt immer noch irgendwie was zu tun. Gott hat es vollendet gehabt. Insofern, wir haben es ein bisschen schwieriger. Aber lasst uns im Vertrauen auf Gott sagen, hey, auch wenn es nicht vollendet ist, dürfen wir es jetzt beiseite legen und ausruhen. Und so ruht er an diesem siebten Tag aus. Und wie ist es heute in unserer Zeit? Wir haben nach wie vor diesen siebten Tag als Ruhetag. Das finde ich eine faszinierende Sache. Seit Beginn der Welt, wo Gott das geschaffen hat, vor vielen tausend Jahren, ist es bis heute so, dass wir den siebten Tag als Ruhetag haben. Und das ist eine gute Chance, dass dieser Tag uns eben auch daran erinnert, auszuruhen. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit. Denn das, wie oft hat man jetzt, wenn ich an mich denke, ich bin ein bisschen älter als manche von euch, ein bisschen jünger als manche von euch, aber wer so mein Alter und darüber ist, wie oft hat man zu unserer Kindheit einen Brief bekommen? Schon hin und wieder mal. Aber wie oft bekommen wir heute eine E-Mail, eine WhatsApp, sonst irgendwie eine Nachricht? Unendlich oft. Und ich finde super WhatsApp und so, ich bin voll froh drüber. Aber trotzdem, das macht unsere Zeit wirklich schnelllebiger. Das ist nur ein Beispiel. Wenn wir überlegen, wie oft haben unsere Großeltern ihren Ort verlassen? Wahrscheinlich schon immer wieder mal. Aber wie viel sind wir heute unterwegs, hier und da und dort? Das macht es einfach, es ist einfach schnelllebiger geworden. Umso wichtiger, dass wir die Zeiten der Stille nehmen oder einfach auch des Ausruhens, wie Gott es uns hier vormacht. Zum Schluss, Stille auf Gott hören, das ist unser Predigtthema. Letztlich geht es darum, dass wir nicht am Ziel unseres Lebens vorbeileben. Aus lauter Action und so weiter im Hamsterrad hinrennen, dass wir nicht die wichtigen Dinge aus dem Auge verlieren. Und eine Übung, die dabei hilft, ist, dass man sich so einen Moment der Stille nimmt und überlegt, wie wäre es, wenn ich am Ende meines Lebens angekommen wäre. Wir machen diese Übung gleich auch noch. Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens angekommen. Wir nehmen uns gleich so einen Moment der Stille. Und jetzt würdest du dich fragen, was war wertvoll in meinem Leben? Was war wertlos? Wenn wir uns diese Frage stellen, dann finde ich, hilft es immer so ein bisschen wieder zu fokussieren, was kann ich vielleicht weglassen? Und was wäre wirklich wichtig? Und so wollen wir es jetzt einfach einüben und so einen Moment der Stille zu nehmen, um uns darüber Gedanken zu machen. 1, 2, 3 Minuten. Wir beenden es an der Stelle schon. Und ihr merkt, das war jetzt eine kurze Zeit der Stille. Aber wenn ihr gemerkt habt, eigentlich ist es gut, darüber nachzudenken, dann darf ich das noch als eine zweite Hausaufgabe mitgeben. Nehmt euch einfach mal eine Stunde oder so, um darüber nachzudenken, das vielleicht auch aufzuschreiben und dann aufzuschreiben, okay, und was für Konsequenzen hat es? Wo will ich eher Zeit investieren und wo will ich Dinge sein lassen? Also die Hausaufgaben, ihr wisst, ich werde es nicht nachprüfen, aber ich will es nochmal in Erinnerung rufen. Das eine ist, sich darüber Gedanken zu machen und das andere ist, wenn du sagst, ja, diese Stille wäre gut, dann überleg dir, in welcher Form willst du es umsetzen und tragst dir in den Kalender ein. Und dann sei nicht frustriert, wenn dieses Hören auf Gott nicht irgendwie so dieses Mega-Ding ist. Auch das ist so eine Sache, das so einzuüben gilt. Aber bleib einfach dran, mach es immer wieder und du wirst merken, Gott spricht in dein Leben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke, dass du uns das vormachst, mitten im Trubel, wo richtig viel lief, die Stille zu suchen und im Gespräch, im Gebet, im Gespräch mit deinem Vater im Himmel zu sein. Ich bitte dich, dass du uns hilfst in unserer umtriebigen Zeit, dass wir es schaffen, immer wieder Stille zu suchen und auf dich zu hören. Und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der in unser Leben redet. Und so bete ich um gute Erfahrungen mit dieser Stille. Amen. Wir beten gemeinsam noch das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen das auf, was wir gehört haben, in unserem nächsten Lied, Still.